ich bin irgendwo zufrieden mit mir selbst, aber andererseits auch irgendwie echt traurig, dass ich an der Stelle dann doch alles weggeschmissen habe.
Liebe Team D-Fans, der Team Deutschland Podcast ist zurück aus Paris. Wir haben jetzt die Chance, bevor es so richtig mit dem Winter und der Road to Milano Cortina losgeht, noch ein letztes Mal auf Paris zurückzuschauen. Das mache ich wieder alleine, ohne meinen lieben Kollegen Jens. Dafür spreche ich aber hier mit unseren Athletinnen aus dem Team D und wir erinnern uns gemeinsam an tolle Momente, Medaillen, aber auch persönliche Niederlagen und Enttäuschungen bei den Olympischen Spielen in Paris. Die großen Momente, die für immer bleiben. Die heutige Episode wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und wir haben Slalom-Kanutin Ricarda Funk in dieser Episode zu Gast. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Das Drama von Ricarda an Tor 20 mit einer Strafe, die ihr im Endeffekt die Medaille gekostet hat. Wir begleiten Ricarda im Team D schon etwas länger. Sie ist in Tokio Olympiasiegerin geworden und hatte sich für Paris ganz viel vorgenommen, auch mit ihrer Familie und Freunden da gemeinsam eigentlich einen Erfolg zu feiern. Und wir haben dann alle total mit ihr gelitten. Deswegen war es mir persönlich auch total wichtig, nochmal mit ihr mit ein bisschen Abstand zu sprechen. Und sie hat mir dann erzählt, wie sie mit dieser Enttäuschung umgegangen ist, ob ihr Feuer für LA 2028 noch brennt und was viel wichtiger für sie ist als eine Olympiamedaille. Darum geht es jetzt. Ich bin Paul Burber, euer Host. Viel Spaß beim Team Deutschland Podcast. Los geht's. Ricarda, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wenn ich jetzt Tor 20 sage, was löst das bei dir aus?
Ja, das verflixte Tor 20. Ich ärgere mich immer noch. Es ist der Moment, wo ich quasi meinen Finallauf weggeschmissen habe. Der Moment, wo mir vielleicht, man weiß es nicht, aber vielleicht auch eine Medaille irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Es tut immer noch weh. Ich habe mir erst kürzlich meinen Lauf nochmal angeschaut und denke mir eigentlich, boah, wie gut war ich unterwegs? Ich bin irgendwo zufrieden mit mir selbst, aber andererseits auch irgendwie echt traurig, dass ich an der Stelle dann doch alles weggeschmissen habe.
Lass uns da nochmal kurz bleiben. Dein Halbfinallauf war überragend, sag ich mal. Du warst auf 1 nach dem Halbfinale, also bist auch als Letzte dann gestartet im Finale. Du hast es gerade gesagt, du hast ihn dir neulich erst zum ersten Mal angeguckt. Wann war das und wie war das?
Das erste Mal habe ich ihn mir direkt in Paris angeschaut, direkt am nächsten Tag. Ich konnte die Finger nicht davon lassen. Ich musste mir das Video anschauen. Ich musste analysieren, was ist da passiert. Weil ich konnte es nicht mehr sagen. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe dieses Video vor und zurück, tausendmal gefühlt. Einfach, um nochmal in diesen Moment reinzukommen, um ihn vielleicht zu fühlen. Aber selbst mit dem Video fällt es mir unfassbar schwer, das ist ja ein Bruchteil von einer Sekunde, wo auf einmal ganz, ganz viel passiert. Das ist ein mini, mini kleiner Fehler, der massive Auswirkungen hat. Ich meine, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge in dem Sport, definitiv. Man geht ganz, ganz großes Risiko ein, vor allem wenn man ja ganz vorne mithalten möchte. Ich bin auf Risiko gegangen, aber so richtig fühlen kann ich es nicht, was jetzt exakt schiefgegangen ist. Also klar, ich sehe, dass ich die Linie gecuttet habe. Ich sehe, dass ich versucht habe, drüber zu fliegen, möglichst schnell zu sein. Es war ein Ticken too much. Dann schaue ich mir die Jungs an, die Herren im Finale und denke mir, die machen genau das Gleiche und bei denen funktioniert es. Und ich denke so, wie kann das sein? Es ist schwierig. Ich könnte jetzt einerseits sagen, das Glück war nicht auf meiner Seite. Ja, vielleicht hat ein bisschen Glück gefehlt, aber diese Herangehensweise ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu leicht. Also das Glück habe ich am Ende selber in der Hand. Ich habe mein Paddel selbst in der Hand. Ich steuere selber, wo ich hinfahre. Und das sind diese Momente, das trainieren wir ja tagtäglich im Training, auf das Wasser zu reagieren. Was passiert da gerade vor mir? Dieses Risiko einzugehen, das ist ja genau das, was ich im Training übe. Und deswegen stelle ich mir natürlich schon die Frage, woran hat es jetzt am Ende gelegen? Und im Video muss ich sagen, ich kann es nicht so ganz fühlen. Ja, leider.
Kannst du denn sagen, worüber du dich ärgerst? Ärgerst du dich über dich selbst, über den Fehler oder auch über was Abstraktes? Was heißt was Abstraktes? Über das Tor, über die Sache, über irgendeine Person, die du nicht kennst, die diesen Kurs gesteckt hat. Kannst du sagen, worüber du dich genau ärgerst?
Das Schlimme ist ja, ich kenne ja die Person, die den Kurs gesteckt hat, sehr, sehr gut. Sebastian Schubert. Tatsächlich habe ich mit ihm jahrelang zusammen trainiert. Ich kann nicht sauer sein, natürlich nicht. Es sind für alle die gleichen Bedingungen. Wir stehen alle oben am Start. Wir müssen alle mit Tor 20 zurechtkommen. Egal, wie das Wasser gerade ist. Wir haben alle das gleiche, die gleiche Herausforderung. Und ja, das Ding ist halt irgendwo auch, würde ich jetzt nochmal da oben an dieser Startlinie stehen. Ich muss sagen, ich würde, glaube ich, nichts anders machen. Ich würde auch auf Risiko gehen. Ich würde meinen Lauf genauso angehen, wie ich es getan habe. Und dementsprechend kann ich auch nicht so richtig, einerseits bin ich schon sauer auf mich selber, aber andererseits irgendwie auch nicht so richtig, weil was hätte ich denn anderes machen sollen? Also, wenn man da oben steht, allein in dieser Startbox, als Olympiasiegerin, als letzte Starterin in diesem Wettkampf, wenn man genau weiß, was die anderen gerade vorgelegt haben, naja, dann muss man ja irgendwo auf Risiko gehen. Und wir sind hier im Spitzensport und da geht's irgendwann ohne Risiko auch nicht weiter. Ja, es war ein gut zu viel.
Ich nehme dich mal kurz mit, wie es jetzt zweitrangig, aber trotzdem, ich habe mehrere Perspektiven im Kopf, wie ich es erlebt habe, auch wenn ich nicht bei jedem Move dabei war. Aber bei uns im Büro war es so, wir saßen bei uns im Deutschen Haus und haben alle mitgefiebert. Wir kennen dich teilweise auch von Drehs und du warst doch vorher schon bei einer PK im Deutschen Haus, von der Einkleidung in Tokio. Wir kennen uns, dich, Team Deutschland kennt dich einfach schon länger und wir haben irgendwie immer eine total schöne Zusammenarbeit. Deswegen würde ich sagen, wir haben bei dir auch sehr mitgefiebert, vielleicht auch ein bisschen mehr als bei wirklich Personen, Menschen, die wir halt nicht so eng kennen wie dich. Und wir waren sehr angespannt auch und ich habe dann die Bilder im Kopf, ich persönlich einmal Tor 20, wie du in dem Moment geguckt hast, dann wie du durchs Ziel fährst, auch ungläubig. Dann gab es, glaube ich, noch eine Situation, dass es nochmal geprüft wird oder so. Aber du hast natürlich den Blick auf den Screen gesucht sozusagen. Dann kann ich erzählen von unserem Fotografen, der vor Ort war, Paul Hüttemann, den du auch aus Tokio kanntest, von einem erfolgreichen Lauf, der da war und der viel erzählt hat, weil es ihn auch persönlich sehr berührt hat, dich da zu begleiten. Was hast du für Bilder im Kopf nach dem Rennen? Hast du überhaupt noch irgendwas im Kopf? Oder siehst du dich vielleicht auch von außen, weil du auch die Bilder gesehen hast? Was hast du für Bilder im Kopf von dem Moment nach dem Rennen?
Ja, ich habe mittlerweile viele, viele Bilder im Kopf. Klar, der Moment, wo ich ins Ziel komme. Also ich habe eigentlich der Moment, mein Zielsprint, wo ich noch so ein bisschen in der Hoffnung war, dass das nur 2 Strafsekunden sind. Beziehungsweise ich war nicht nur in der Hoffnung, ich hatte es auch so im Gefühl, es sind nur 2 Strafsekunden. Ich wusste, dass ich sowieso da an der Stelle dann auch Zeit verloren hatte, plus 2 Sekunden. Und wo ich einfach nochmal gekämpft habe. Ich habe wirklich um jedes Zehntelchen gekämpft und habe alles da reingelegt. Und dann der Moment, wo ich ins Ziel komme und das Erste, was ich sehe, ist 50 rot. Und das ist so gefühlt, ja, in unserem Sport ja fast, das Schlimmste wäre noch eine Disqualifikation, aber fast ja Höchststrafe 50. Also, scheiße, damit kannst du absolut überhaupt nichts mehr anfangen. Und es sind nur Millimeter, die zwischen 50er und 2-Sekunden-Strafe entscheiden. Und dieser Moment ist mir irgendwo im Kopf, weil ich absolut, ich hatte es ja nicht gespürt, absolut fassungslos war. Und dann ist aber, ja, der Moment im Kopf, wo ich stand da bei den Interviews, also bei den Medienleuten und ich sehe dann im Hintergrund einfach die Fans. Und ich dachte mir, wow, die sind gerade alle für mich da und die warten da drüben, die warten auf mich, bis ich hier fertig bin und dann kann ich darüber gehen und die sind trotzdem da, egal wie ich hier gerade performt habe. Ich weiß, dass die alle mitgefiebert haben, was das Zeug hält und ganz, ganz viele von diesen Menschen da drüben, die haben auch so viel für diesen Sport gegeben. Also die haben mindestens genauso viel für den Sport gegeben wie ich selber. Also teilweise meine Eltern, meine Geschwister, beide, also mein Bruder, meine Schwester waren beide da. Und die haben ja natürlich auch, ja, teilweise auch irgendwie vielleicht zurückstecken müssen, weil sich so viel um den Sport gedreht hat. Und als ich dann dieses Bild hatte, wie sie da drüben alle standen und trotzdem gejubelt haben. Die haben für mich gejubelt, auch wenn ich, naja, es gerade verbockt hatte. Und es zeigt mir einfach, Scheitern gehört zum Sport dazu und Scheitern ist Teil des Prozesses. Scheitern gehört zum Erfolg dazu. Das ist einfach zwei Seiten einer Medaille. Und egal wie es läuft, der Rückhalt, der ist da und das war unglaublich. Und ja, ich stand da ja noch im Interview und habe das Ganze gesehen. Und nach den Interviews, ich wollte einfach nur darüber. Und das war toll. Es war wirklich toll. Das hat mir unfassbar viel gegeben. Ja, weil das war das, was ja natürlich in Tokio irgendwo gefehlt hatte. Ja, das war richtig schön, muss ich sagen. Es ist mir ganz tief ins Herz gegangen. Aber dann auch, ja, muss ich auch wirklich sagen, Paul Hüttemann, auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil er war bis zum Schluss da, bis ich quasi in die Umkleide gegangen bin. Und das war schön, das war wirklich toll. Hat mir auch, ich meine, ich war am Boden zerstört irgendwo, aber das hat mir ganz viel bedeutet, dass ja man nicht einfach so gefühlt fallen gelassen wird, weil das gehört halt einfach dazu.
Für mich hat sich da so ein kleines Puzzle geschlossen, weil Paul hat dann auch erzählt, dass genau dieser Moment, wo du dann bei deiner Familie und deinen Freunden warst und Fans warst, waren auch nicht zu wenige, dass du da so ein bisschen wie erlöst gewirkt hast. Und ich habe persönlich auch so auf der Road to, als wir uns gesehen haben bei der Einkleidung und bei dieser PK, die ihr noch im deutschen Haus hattet, und du hast auch noch eine Sprachnachricht geschickt, auch zu dem Thema für unseren Podcast in Paris. Du warst immer sehr positiv, freudig, angespannt, nenne ich es mal, logischerweise, weil du dieses große Ziel hattest und das auch diese emotionale Bedeutung für dich hatte. Und in diesem Moment, glaube ich, wo du dann bei deiner Familie warst und bei deinen Freunden und bei deinen Nächsten, egal wie es ausgegangen ist, in dem Fall ist es negativ ausgegangen, war das irgendwie ist die Anspannung abgefallen, stimmt das? Oder
falsch interpretiert? Nein, ich muss auch wirklich sagen, ich bin sehr überrascht von mir selber. Also ich habe ja während den Interviews sehr viele Tränen vergossen. Ich konnte es nicht zurückhalten. Es ging nicht, weil in diesem Sport steckt halt unfassbar viel Herzblut drin und der Sport ist ja gefühlt 4 Jahre lang nicht sichtbar. Es passiert alles im Dunkeln und plötzlich ist endlich diese Bühne da. Man hat die Chance, auch mal wirklich zu zeigen, was man kann. Ich meine, ich hatte tolle Läufe in meiner Karriere, aber die hatte ja gefühlt nicht wirklich jemand gesehen. Und jetzt ist endlich die Chance da und dann klappt's nicht. Und als ich darüber gegangen bin, ich war einfach nur glücklich. Ich war happy, ich war wirklich happy. Und das ist für mich selbst ein bisschen unbegreiflich, weil es war ja der Moment, wo ich eigentlich gerade gefallen bin. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich hatte ja irgendwo schon auch einen Rucksack auf, weil der Druck immens war. Und ich konnte diesen Rucksack, der gefüllt war mit ganz vielen Steinen, konnte ich jedem Einzelnen irgendwie so abgeben. Und das hat mich richtig befreit. Und also für mich irgendwo ein Herzensmoment.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Und du hast es eben schon gesagt, Scheitern gehört im Sport dazu. Total, auch die Geschichten müssen erzählt werden. Keiner will sie, kein Athlet will sie erzählen, das ist auch klar, aber die gehören dazu. Doofe Frage vielleicht, aber also in meinem Verständnis, ihr denkt immer positiv und ihr denkt immer an den Erfolg, sonst würdet ihr es nicht machen. Aber kann man sich oder bereitet man sich eigentlich auf Scheitern vor?
Nee, eigentlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich darauf vorbereite, weil ich gebe ja alles, dass ich am Ende gut fahre. Und wenn ich nur einen Gedanken daran verschwenden würde, dass ich scheitere, das ist ja fast schon wieder so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also das ist ja diese ganzen negativen Gedanken, es wäre ja fast eine negative Gedankenspirale. Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es jetzt eine große Niederlage war. Also ich würde sagen, es ist definitiv Top 2 meiner Niederlagen. Ich denke da einerseits an 2016 zur Olympia-Qualifikation. Ich war topfit, aber ich habe es absolut nicht geschafft, mit dem Druck umzugehen. Ich habe eigentlich keinen richtigen Finallauf runtergebracht. Und da kann ich vor allem im Nachgang, es ist ja immer so in der Retrospektive, etwas zu sagen, ist ja immer relativ leicht. Aber in dem Moment ist es sehr schwer zu fassen. Und im Nachgang kann ich sagen, dass ich damals sehr viele negative Gedanken hatte. Sehr viele. Und genau diese negativen Gedanken, die ich damals hatte, es ist exakt so gekommen. Also beispielsweise, ich habe damals gedacht, ich werde lieber Vierte, als dass ich Olympia-Ersatzboot werde. Was ist das für ein absurder Gedanke? Geht eigentlich gar nicht. Und ich bin dann Vierte geworden. Und da gibt es noch mehrere solche Gedanken. Deswegen habe ich daraus gelernt, eher positiv zu denken und keine Energie in negative Gedanken zu verschwenden. Aber ja, Scheitern ist Teil des Prozesses. Ich bin mir ganz wirklich auch wirklich sicher, dass ich ohne 2016, das hat in mir ganz viel bewegt. Ich glaube schon auch, dass es ein Schlüsselmoment in meiner Karriere war. Und ich bin mir sicher, dass ich ohne 2016 keine Olympiasiegerin geworden wäre.
Du bist Olympiasiegerin, das bist du auch nach wie vor. Vielleicht nicht die aktuelle, aber du bist Olympiasiegerin. Würdest du sagen, dass Paris dadurch, war es dadurch schmerzhafter, weil du tiefer gefallen bist, in Anführungsstrichen, oder vielleicht sogar gut, weil du bist Olympiasiegerin, du bist das immer noch und es war jetzt ein Learning, ein Schlüsselmoment, vielleicht der nächste, vielleicht kommen wir gleich noch zu Richtung neue Aufgaben. Wie war das für dich? War das schmerzhafter dadurch? Wie würdest du das einschätzen?
Sowohl als auch. Also es war teilweise schon schmerzhaft. Einfach aus dem Grund, Tokio war was anderes. Da hat doch einiges gefehlt. Und tagtäglich dann zu sehen, ich bin ja jeden Tag da rausgefahren, zur Strecke, jedes Mal wieder vor Augen geführt zu bekommen, wie anders es ist, eine Medaille vor Publikum zu gewinnen. Das hat jeden Tag aufs Neue irgendwo wehgetan und mir sind immer mal wieder die Tränen gekommen. Ich habe mich natürlich einerseits für die Athleten gefreut, dass sie das so erleben dürfen. Aber andererseits hätte man das natürlich auch gerne mal selbst erlebt. Und dann war es dann doch auch wieder so, wow, schau doch mal, was du eigentlich in Tokio geschafft hast. Du hast da wirklich Gold gewonnen. Du hast diesen Wettkampf gewonnen. Es war an dem Tag keiner besser. Und das hat mir irgendwie auch wieder gezeigt, wie wertvoll dieser 27.07.2021 war, mein Tag, und was man da eigentlich geschafft hat. Also es war direkt wieder so, hat das Ganze wieder in ein anderes Licht gerückt. Und ich bin darauf stolz, was ich da erreicht habe. Ich bin aber auch irgendwie stolz, dass ich, also man muss sich ja auch irgendwie vor Augen führen, man geht als Olympiasiegerin da in diese Arena rein. Und theoretisch, wenn du jetzt nicht gewinnst, dann hätte man ja vielleicht schon verloren, weil man ja dann nicht das gezeigt hatte, was man davor gezeigt hat. Und das erfordert irgendwo ja auch ein Stück weit Mut. Und ich bin irgendwie schon stolz darauf, dass ich eben diesen Mut hatte und da mich der großen Aufgabe irgendwie gestellt habe. Also es war eine große Aufgabe, definitiv. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Angst gehabt. Ich hatte Angst, das gehört, glaube ich, dazu. Und ich glaube, niemand, der irgendwo irgendwie kämpft, ist frei von Angst. Aber ich habe mich halt eben dieser Angst gestellt und habe sie auch angenommen und sie als Aufgabe gesehen. Und darauf bin ich irgendwie stolz. Und ich bin am Ende, stand ich oben in dieser Startlinie und ich habe es geschafft, dass ich frei von jeglichem Zweifel war. Ja. Und so wollte ich an der Startlinie stehen und das habe ich geschafft und darauf bin ich stolz. Auch wenn es leider, also ich habe Ziele erreicht, viele Zwischenziele. Ich habe natürlich nicht schwarz auf weiß mein Ziel erreicht, aber dafür habe ich ganz viele andere Ziele erreicht. Es ist schwer, das auch so zu sehen, aber dennoch sind es Ziele, die ich erreicht habe.
Total schön, was du gerade gesagt hast und total schön, dass du stolz auf dich bist. Das sind wir alle sowieso auch, aber also, das merkt man vielleicht auch nicht immer, aber ich glaube, wenn man selber stolz auf sich ist, das ist das Wichtigste. Nach dem Wettkampf, du hattest noch Kajak Cross offen, sozusagen, auch als zweite Chance. Mich würde noch interessieren, wie hast du dann Paris noch erlebt? Bist du nach deinen Wettkämpfen, auch nach dem Kajak Cross, abgehauen oder bist du noch in der Stadt geblieben? Hast du anderen Sport geguckt? Wie hast du die Olympischen Spiele noch erlebt?
Ich habe alles mitgenommen, was ich irgendwie mitnehmen konnte. Also klar, zuerst war bei mir noch Fokus auf den Wettkampf. Ich bringe das Ganze hier erstmal zu Ende. Kajak Cross gehört dazu. Ich kämpfe bis zum Schluss. Ich stecke jetzt nicht meinen Kopf in den Sand, sondern ich habe tagtäglich bin ich rausgefahren zum Kanal. Es gab vormittags immer eine Cross-Session, nachmittags waren die Wettkämpfe. Ich habe jede einzelne Cross-Session genutzt, um da reinzukommen, in diesen Fight-Modus reinzukommen, weil es ist was anderes. Ich habe tagtäglich mindestens 20 Mal diese Eskimo-Rolle geübt, damit ich sie am Tag des Wettkampfes bestmöglich hinbekomme. Meine Nase war komplett zu.
Also können wir da, lass uns da nochmal kurz drüber reden. Wie wild ist das eigentlich, Kajak Cross? Also ich habe es jetzt das erste Mal, muss ich zugeben, richtig erlebt. Also war das richtig erlebt, aber gesehen und konsumiert und wow. Eskimo-Rolle, wirklich Kampf. Also wirklich, ihr fahrt euch da mit dem Boot, mit den Kajaks platt. Also Wahnsinn.
Es ist wild. Wild. Und es ist wirklich eine andere
Sportart. Es ist sehr wild.
Man muss sich vorstellen. Im Kanuslalom, im Traditionellen, stehe ich alleine an dieser Startlinie. Ich habe meinen Plan im Kopf und ich habe das Ruder in der Hand. Ich bin die einzige Person, die meinen Lauf beeinflusst. So, und auf einmal steht man zu viert da oben, links und rechts neben mir, andere Sportlerinnen, die Einfluss nehmen auf meinen Lauf. Ich weiß nicht, was die rechts macht, was die links macht. Keine Ahnung.
Ihr steht doch nicht im Wasser, ihr steht auf einer Rampe.
Wer es nicht gesehen hat,
ihr steht auf einer Rampe, weiß ich nicht, drei Meter, vier Meter über dem Wasser.
Aber ja, der Start ist schon auch irgendwie so ein bisschen entscheidend, vor allem für mich mit, ich sag jetzt mal, meine Stärke ist so ein bisschen die Antrittsschnelligkeit, Sprintfähigkeit. Und da versuche ich dann oben am Start schnellstmöglich wegzukommen. Aber dann ist es für mich schwierig, also meine Schwäche ist irgendwo, ja, die Ellbogen auszufahren und wirklich zu attackieren, die anderen wegzuschieben. Ich bringe jetzt nicht so richtig viel Masse mit, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Also Kajak Cross ist unplanbar, unvorhersehbar. Klar, ich habe einen Plan im Kopf, aber ich sage, zu 99% der Fälle geht dieser Plan nicht auf, weil das ist einfach nur reagieren, was die anderen machen. Und vor allem ganz schnell Entscheidungen treffen. Im Idealfall richtige Entscheidungen treffen. Es ist eine große Herausforderung für mich immer noch, weil ich trainiere seit 20 Jahren Kanuslalom, das Traditionelle. Und plötzlich habe ich da noch eine andere Aufgabe. Also plötzlich werde ich zur Doppelstarterin. Schon allein das ist eine Herausforderung. Und dann sich nach diesem Slalom wieder neu zu fokussieren, den Schalter umzulegen, das Filigran, das Kanuslalom ist sehr, sehr filigran und auf einmal ist dieses Cross da, wo es sehr grob und sehr hart ist. Das ist nicht leicht, diesen Schalter da umzulegen, definitiv. Aber ich habe nach meinem Wettkampf, ich habe alles gegeben. Ich habe jede Chance genutzt, noch irgendwie noch was zu trainieren im Cross, das Gefühl zu kriegen und eben diesen Schalter umzulegen. Ich wusste, dass es im Cross für mich schwierig wird, aber ich wusste, die Chance ist da, egal wie klein die noch ist. An der halte ich mich jetzt fest und ich kämpfe bis zum Schluss. Ja, und dann kam da noch im Viertelfinale, wurde mir dann ins Gesicht gefahren und dann war es so, Paris 2024.
Absurd.
In your face. Ah, ja. Und danach ist dann irgendwie alles so über mir eingebrochen. Dann war klar, jetzt sind meine Olympischen Spiele wirklich vorbei. Es ist absolut gar nicht so gelaufen, wie ich es mir erträumt hätte. Ja, da habe ich an dem Tag, das war schwierig. Es war schwer, an der Strecke zu sein, aber ich bin bis zum Schluss geblieben und habe versucht, die anderen noch irgendwie zu unterstützen. Habe mir die Siegerehrung natürlich angeschaut, habe mich für Noemi Fox sehr gefreut, weil sie die kleine Schwester von unserem großen Kanuslalomstar ist und sie steht so oft in diesem riesigen Schatten und jetzt hatte sie ihren Moment. Für sie habe ich mich wirklich sehr gefreut, das muss ich sagen und mir war es sehr wichtig, ihr auch nochmal persönlich zu diesem grandiosen Erfolg zu gratulieren. Ja, und danach war, ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Ich war jeden Tag im Deutschen Haus. Ich habe versucht, Sportarten mir anzuschauen. Ich war im Leichtathletikstadion, für mich auch ein riesengroßer Traum. Ja, und ich muss sagen, ich war am Ende, ich bin jeden Abend spät ins Bett gegangen und aber wieder früh aufgestanden, weil ich ja nichts verpassen wollte. Und ich habe so hart dafür gearbeitet, dass ich da einfach in Paris dabei sein darf. Dann nutze ich doch jeden Moment. Und ich habe sehr wenig geschlafen. Ich muss sagen, am Ende war ich wirklich ich war ein Zombie gefühlt. Kann ich nicht anders sagen.
Aber so muss es, glaube ich, sein. Lass uns Paris abschließen mit der letzten Frage dazu. Was würdest du sagen, bleibt für dich persönlich? Du kennst ja unsere Kampagne jetzt für immer. Was bleibt für dich persönlich für immer in Paris? Aus Paris? Von der Zeit, vielleicht auch von der Road?
Ja, boah. Also die Road to Paris war für mich unglaublich emotional, schon allein im Vorfeld. Ich habe viel gelernt, sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, mit Druck umzugehen. Ich habe auf dem Weg nach Paris viel erreicht. Ich bin irgendwo nach meinem Olympiasieg zweimal Weltmeisterin und Europameisterin geworden. Das zeigt auch irgendwo, dass ich mit Druck umgehen kann und dass es daran am Ende nicht gescheitert ist. Und was bleibt von Paris? Boah, es ist vor allem der unglaubliche Rückhalt von so vielen Menschen. Ich habe gemerkt, die Leute sind da, die Leute unterstützen mich, die stärken mir den Rücken und das war unfassbar schön auch zu spüren, dass es gesehen wurde, was ich gemacht habe, dass es irgendwo auch anerkannt wurde und dass mich die Menschen auch irgendwo aufgefangen haben. Weil wenn mich etwas aufgefangen hat, dann waren das die ganz vielen Nachrichten, die ich erhalten habe und die sind gerade für mich unglaublich wertvoll.
Kurze Werbeunterbrechung, aber ich kann euch beruhigen. Ich mache jetzt Werbung für ein Thema, für das man gar nicht genug Werbung machen kann. Und das ist eigentlich auch ganz schnell gemacht. Nämlich schaut die Paralympics. Noch bis zum Sonntag ist das Team Deutschland Paralympics am Start in Paris und kämpft da um Medaillen. Tolle Geschichten, große Momente und ja, ständig Gänsehaut. Mein persönlicher Favorit, das kann ich verraten, war bisher Thomas Wandschneider. Vielleicht habt ihr den gesehen. Beim Para-Badminton, der Typ ist 60 Jahre alt, absolute Inspiration, sportlich wie menschlich, hat da Bronze gewonnen und mich persönlich ja total beeindruckt. Ich kann es euch auch nur empfehlen, folgt @TeamDeutschlandParalympics auf Instagram und Co. Hört den Team Deutschland Paralympics Podcast, da gibt es wie schon zu den Olympischen Spielen tägliche Updates, jeden Morgen direkt aus dem Deutschen Haus. Da ist auch wieder unser alter Bekannter Jens Behle am Start. Liebe Grüße, Shoutout hier an dieser Stelle. Am Start für euch und nehmt euch mit hinter die Kulissen vom Team D Paralympics im Deutschen Haus Paralympics in Paris. Ich kann nur empfehlen, hört da aktuell jeden Morgen rein, gehört schon zu meiner Routine. Hier geht's jetzt weiter mit Ricarda Funk. Die wäre übrigens am liebsten selber nochmal nach Paris zu den Paralympics gefahren. Das erzählt sie unter anderem gleich noch. Werbung Ende.
Haben die einen Teil dazu beigetragen? Ich habe jetzt nicht lange recherchiert, ehrlich gesagt. Es kam mir relativ schnell entgegengeflogen. Ein Interview von dir, wo du schon angedeutet hast, das Feuer brennt noch in dir. Kannst du dazu was sagen? Willst du dazu was sagen? Ist LA im Kopf? Lass uns mal nicht auf LA blicken, können wir gleich nochmal machen. Wie geht es jetzt aktuell für dich weiter? Du hast vor dem Gespräch schon gesagt, du trainierst wieder locker aktuell, hast aber auch Zeit für deine Freunde. Und wie geht es aktuell für dich weiter?
Ja, ich habe vor knapp 2 Wochen, glaube ich, die Entscheidung getroffen. Ich werde die letzten beiden Weltcups noch mitnehmen. Und ich habe jetzt nicht so hart trainiert, um meine Saison bereits im August zu beenden. Ich habe Bock und nach wie vor liebe ich ja den Sport. Nur weil ich da jetzt hingefallen bin, heißt es ja nicht, dass ich Kanuslalom jetzt dem Rücken zukehre. Nein, ich möchte jetzt bei den Weltcups nochmal angreifen. Also ich muss zugeben, es ist nicht leicht, das im Training den Fokus so Vollgas da zu haben, wie es vor Paris war. Das ist nicht leicht, aber ich sehe es irgendwo jetzt auch als Challenge. Und es sind irgendwie auch die anderen Sportler aus anderen Sportarten, die mich gerade unglaublich motivieren, zu sehen, ich glaube, Beachvolleyball ging es ja direkt mit der Europameisterschaft weiter. Also warum sollte ich jetzt die Weltcups nicht mehr mitnehmen? Gesamtweltcup wird schwierig, weil ich einen Weltcup zuvor schon ausgelassen hatte. Aber da gehe ich jetzt erstmal noch an den Start. Danach ist es wirklich mal Zeit, einmal kurz Pause zu drücken. Ganz, ganz wichtig. Ich bin auf Hochtouren gefahren in den letzten Jahren. Also selbst nach Tokio ging es direkt weiter, weil wir die Heimweltmeisterschaft vor der Tür stehen hatten. Und ich denke, es ist jetzt mal wirklich an der Zeit, einmal groß Luft drankommen zu lassen, durchzuatmen, in mich irgendwo auch hineinzuhören. Natürlich habe ich irgendwo Fragezeichen. Ich liebe den Sport, aber ich habe auch schon noch das Gefühl, dass ich noch Entwicklungspotenzial habe, denn ich habe auch irgendwo im Winter gespürt, da steckt noch was in mir. Ich habe gemerkt, ich kann noch was lernen oder ich habe was gelernt. Und das fand ich richtig geil. Ich dachte mir so, ich habe noch mal diese Aha-Momente gehabt, dachte mir so, so kann sich das anfühlen. Jetzt weiß ich, wie das eigentlich gehört und wie es eigentlich sein soll. Und diese Aha-Momente, die sind, die treiben mich irgendwie auch wieder an. Also ich merke schon, okay, das Feuer in mir ist nicht erloschen. Also es ist auf jeden Fall mindestens ein Feuerchen da. Und 4 Jahre sind lang und eine Olympia-Qualifikation ist unglaublich hart. Also mental ist das kein Zuckerschlecken, definitiv nicht. Soweit kann ich jetzt gerade noch nicht vorausblicken, ich würde es, könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich das nochmal richtig in Angriff nehme, weil mein Traum, der lebt nach wie vor weiter. Dieser Olympiatraum im vollen Umfang, alles zusammen, habe ich bisher noch nicht erlebt. Bisher war meine olympische Reise immer sehr, sehr tränenreich. Wäre schon doch irgendwie nochmal ein cooles Ziel.
Ich musste gerade schmunzeln, weil ich sehe es jetzt erst. Ich habe mir hier ein freies Büro für die Aufnahme einfach gesucht. Und hinter mir sehe ich jetzt erst, es sind diese LA-Logos.
Stark! Ich kann es leider
zu sehen für tun, LA 2028.
Wie geil!
kein Zeichen. Nur kurz nochmal zu deiner Pause, Kopf frei kriegen. Geht es da um, ich sag mal, eine Winterpause, eine ausgedehnte? Oder ich meine, so ein 4-Jahres-Zyklus ist lang und hart. Kann das sogar sein, dass du sagst, du fokussierst dich mal ein Jahr auf was anderes?
Also ich könnte mir nicht vorstellen, ein ganzes Jahr irgendwie rauszugehen. Aber ich sag mal so, diese Pausephasen. Natürlich, ich baue die jedes Jahr. Ende der Saison habe ich mal kurz frei. Ich würde es, aber vermutlich ist es jetzt mal an der Zeit, diese Pausephase nach der Saison ein bisschen auszudehnen. Ich glaube, dass es wichtig ist, mal kurz einen Cut zu setzen und diese Akkus, der ist ja permanent am Blinken. Ich fahre ja wirklich die ganze Zeit, ich bin hier oben, gefühlt. Und ich glaube, ich muss jetzt mal einmal kurz richtig aufladen, neue Energie tanken und auch mal diese Dinge, also ich habe in den letzten Jahren unglaublich oft Nein gesagt. Nein zu ganz, ganz vielen Dingen. Ich habe immer im Hinterkopf gehabt, dieses Nein, das ich gerade sage, das ist ein Ja zum Sport, ein Ja zu meinem Ziel, ein Ja zu meinem Traum. Und deswegen ist mir nicht schwer gefallen, Nein zu sagen, aber ich glaube, dass es jetzt auch mal wirklich wichtig ist, Ja zu eben diesen Dingen zu sagen, die ich halt immer irgendwie ausgelassen habe. Geburtstage verpasst, Hochzeiten abgesagt, alles halt für den großen Traum. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen was nachholen. Und dann werde ich wahrscheinlich danach sagen können, wo meine Reise hingeht. Aber ich kann wirklich zu viel sagen.
Dann melde ich mich wieder nach dem Winter verlässlich und dann quatschen wir nochmal. Ricarda, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön, sehr emotional. Allerletzte Frage, schaust du jetzt eigentlich Paralympics auf?
Oh ja, ich habe richtig Bock. Ich habe auch schon gesagt, ich hätte eigentlich auch richtig Bock, selbst vor Ort zu sein. Ich würde mir das wirklich sehr, sehr gerne live anschauen. Jetzt habe ich aber Ja zu meinen Weltcups gesagt, deswegen muss ich natürlich irgendwo auch trainieren und habe leider gerade nicht die Zeit, nochmal hinzufahren. Aber ich werde wahrscheinlich, wenn ich nicht auf dem Wasser bin, vorm Fernseher kleben und unsere Leute anfeuern, was das Zeug hält. Ich werde mitfiebern und ich glaube, das wird geil und ich hoffe sehr, dass die Stimmung mindestens genauso gut ist wie bei uns. Das haben alle Sportler verdient, definitiv.
Auch das sind ja genau diese Momente, die du sagst, diese motivierenden, inspirierenden Momente, die einem persönlich vielleicht auch helfen, egal ob dir oder mir, einfach nur mal joggen zu gehen oder Sport zu machen oder ja, den Hintern hochzubekommen. Ricarda, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Treffen und ja, dir alles Gute.
Danke, danke, ebenso.
Das war die erste Episode vom Team Deutschland Podcast nach Paris mit Ricarda Funk. In der nächsten Episode ist Schwimmer und Silbermedaillengewinner Oliver Klemet zu Gast bei uns. Bis dahin eine Bitte an euch. Bewertet diesen Podcast, abonniert ihn und teilt ihn mit euren Freunden. Das würde uns total weiterhelfen. Vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting und bis zum nächsten Mal im Team Deutschland Podcast.